Wer an Denkmalpflege und Erhaltung denkt, hat das Bild von jahrhundertealten Bauwerken vor Augen. Und vor allem immer dieser Denkmalschutz, den kennt er wahrscheinlich auch jeder. Und unser heutiger Podcast-Gast Johannes Reimer sieht das etwas anders. Als Mitglied des DFG-Schwerpunktprogramms Kulturerbe Konstruktion beschäftigt er sich mit historischen Brückenkonstruktionen der Hochmoderne. Weshalb auch diese Bauwerke schützens- und erhaltenswert sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Johannes, schön, dass du da bist.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
Also ich bin Johannes Reimer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden am Institut für Massivbau. Und ja, wie du schon erwähnt hast, ich beschäftige mich mit den Spannbetonbauten aus der Hochmoderne. Also die Geschichte des Spannbetonbrückenbaus, aber auch mit dem Brückenerhalt im Allgemeinen. Genau, also im Rahmen meiner Arbeit habe ich dann natürlich viel mit alten Akten, alten Literaturquellen zu tun, aber darf auch dann die Bauwerke selbst besuchen und selbst mal sozusagen von augenscheinlich begutachten.
Okay, ja, sehr spannend. Brücken, die Königsdisziplin des Bauingenieurwesens, sagen viele. Wie ist es denn überhaupt zum Bauwesen, Bauingenieurwesen gekommen? Erzähl doch mal da ein bisschen noch was darüber.
Ja, also ich würde sagen, ich bin ein bisschen technisch vorgeprägt, familiär. Also zumindest durch meinen Vater, der ist selbst Elektroingenieur. Aber auch, ich kann mich erinnern, auch als Kind waren wir ganz häufig mit unserem Opa zum Beispiel unterwegs in der Weltgeschichte und er hat immer ganz viel erklärt und erzählt. Und ich fand das immer total begeisternd, sich zu überlegen, wie funktionieren eigentlich Dinge. Und ja, so führte das natürlich dazu, dass ich dann auch in der Schule irgendwie Mathe und Physik begeistert war. Und als es dann in Richtung Studium oder halt Berufsanfang, ja, also eher Studium oder Ausbildung ging, da habe ich dann überlegt, was kann ich denn damit machen? Ich wollte schon gerne irgendwie Ingenieur werden, hatte aber auch Architektur so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich sag mal, so sauber sind meine Zeichnungen nicht, dass ich damit groß Erfolg hätte in Architektur. Von daher war eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich dann auch als Ingenieur arbeiten will. Vor allem, weil mich eben das interessiert, wie Dinge funktionieren. Und ja, dann hatte ich mal also bei so verschiedenen Hochschulinformationstagen reingeguckt und am Ende hat sich halt Bauingenieurwesen als das Thema herauskristallisiert. Vor allem, weil wenn man Bauingenieur ist, dann gestaltet man ja seine Umwelt mit. Also klar, man gestaltet auch als Maschinenbauingenieur seine Umwelt, aber halt nicht so ganz unmittelbar. Also das Haus, in dem ich jetzt hier gerade stehe, oder die Brücke, über die ich zur Arbeit fahre, die sind halt alle von Bauingenieuren entworfen und gebaut. Und genau, so kam dann nach ein paar verschiedenen Fragestellungen, die ich mir noch gestellt habe, die Entscheidung, nach Dresden zu ziehen und hier Bauingenieurwesen zu studieren.
Ja, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn das Bauwesen, anders als es jetzt vielleicht auch andere Industrien sind, hier hinterlässt man wirklich etwas Schöpferisches. Man kann zum Beispiel jedem sagen, hey, an diesem Bauwerk, was auch visuell extrem schnell erklärt und offensichtlich ist, kann man sagen, hey, ich war an der Planung, am Entwerfen oder am Bauen direkt beteiligt. Und das ist etwas Schönes im Bauwesen.
Genau, ja, dieses, dass ich sofort Leuten zeigen kann, so funktioniert das. Man fuchtelt da so ein bisschen mit Händen und Füßen rum, wenn man das erklärt, aber häufig ist es so, dass man es wirklich mit einfachen Worten auch erklären kann, wie ein Bauwerk hält.
Sehr schön. So, jetzt springen wir zum Thema Brückenbau. Normalerweise möchte ja jeder, der so ein bisschen in die Ingenieurspraxis geht, neue Brücken bauen und entwerfen. Bei dieses ist es aber jetzt eher andersherum. Du faszinierst dich ja für das ganze Thema, ja, Brückenbestand und was ja schon da ist, also vor allem dann Spannbetonbrücken. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, vielleicht erstmal fange ich mal mit dem Brückenbau an. Der Brückenbau hat mich im Studium immer wieder fasziniert, weil es, ja, wie du schon gesagt hast, die Königsdisziplin ist oder zumindest immer von allen so bezeichnet wird. Aber ich finde auch so diese metaphorische Bedeutung von Brücken ganz, ganz spannend und faszinierend. Also Brücken verbinden Menschen, verbinden Kulturen, Städte miteinander. Und am Ende sind wir halt total auf Brücken angewiesen. Das merkt man im alltäglichen Leben vielleicht nicht so sehr, aber wenn sie dann mal nicht mehr da ist, die Brücke, dann merkt man es sehr, ne? Von daher, die Faszination für den Brückenbau war schon relativ früh im Studium da. Genau. Und jetzt dieses Beschäftigen mit den Bestandsbauwerken, das kommt aus verschiedenen Aspekten. Einerseits habe ich, ich glaube im dritten Semester oder so, habe ich mal zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen über Robert Maillard, also den großen Stahlbetonbauer, der natürlich auch einige Brücken gebaut hat, die, also allen voran die Salina-Tobel-Brücke, die allen konstruktiven Ingenieuren eigentlich ein Begriff ist und die ein ganz berühmtes Beispiel für diesen Entwurfsprozess auch ist. Und halt eben dieses Prinzip Form follows Function, das Bauwerk passt sich den Kräften an. Das fand ich total faszinierend im Brückenbau. Und naja, durch dieses, dass ich mich beschäftigt habe mit Robert Maillard, dann auch mal Christian Menn und andere Ingenieure, mal die Bücher mir angeschaut habe, darüber kam so ein bisschen die Begeisterung für diese alten Bauwerke auch. Und natürlich auch aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben das in unserer Gesellschaft mittlerweile sehr präsent, das Thema. Aber die Frage ist ja, wie geht man es an? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Man kann jetzt irgendwie in Zukunft materialsparsamer bauen. Aber ich denke, ein ganz großer Hebel, den wir hier auch in der Hand haben, ist halt die Bauwerke erhalten, die wir eh schon da haben und die sozusagen uns besser um die Bauwerke zu kümmern. Also sozusagen diese Genialität der damaligen Konstrukteure gepaart mit dem Wunsch, diese Bauwerke auch zu erhalten für die Zukunft.
Und da spielt auch dieses DFG-Programm eine ganz wichtige Rolle. Das nennt sich auch Kulturerbe-Konstruktion. Und da ist es natürlich auch immer ganz wichtig, okay, wie schaffe ich denn etwas, das was schon mal in der Vergangenheit von Beteiligten erschaffen worden ist, auch wahrscheinlich dann in Zukunft weiterhin nachhaltig zu betreiben und auch zu erhalten. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, worum es da konkret geht in diesem Programm, was da auch so für Ziele verfolgt werden.
Also in dem DFG-Programm Kulturerbekonstruktion, da gibt es verschiedene Unterprojekte, die sich auch mit verschiedenen Themen beschäftigen, aber alle versammeln sich unter dem Begriff oder unter dem Ziel, die Bautechnik der Hochmoderne zu erforschen und auch in Wert zu setzen. Also aktuell haben wir ja so ein bisschen dieses Thema, dass viele die Bauwerke gar nicht kennen oder die Bedeutung der Bauwerke nicht kennen, beziehungsweise wenn sie bekannt sind, häufig in einem schlechten Licht dastehen. Und darunter gibt es mehr oder weniger drei Unterkategorien. Einmal ist das Erfassen und Einordnen. Also, welche Bauweisen und Konstruktionsarten gibt es überhaupt? Halt viel Recherchearbeit, diese Bauweisen zu analysieren und dann auch sichtbar zu machen. Der zweite Aspekt wäre das Erkennen und Bewerten. Sprich, da geht es darum, wie können wir diese Bauwerke auch denkmalpflegerisch bewerten? Da gibt es ja verschiedene Kriterien. Und wie können wir dieses vielleicht auch als Methoden festschreiben? Genau, und dann zum Schluss natürlich erhalten und entwickeln. Da geht es darum, mit modernen Methoden, meinetwegen Monitoring-Methoden, aber auch Handlungsstrategien zu entwickeln, um diese Bauwerke länger zu erhalten. Also kurz gesagt, wir wollen die guten Werte von damals bewahren und diese bedeutsame Geschichte auch in Zukunft, um die auch noch für die Zukunft zu erhalten.
Könntest du mir da mal so ein praktischen Arbeitsalltag von dir mal näher darstellen, wie wir uns das vorstellen können? Erfassen, einordnen, erkennen und bewerten, erhalten und entwickeln. Wie können wir uns das denn praktisch vorstellen, wie sowas ausschaut?
Naja, also mit Erfassen und Einordnen, das mit dem Rechercheprozess, das kann man sich so vorstellen. In meinem Alltag lese ich ganz viel auch alte Zeitschriften, irgendwelche Archivalien und schaue auch, also wir schauen auch nach, gucken in Archive, fragen Bauverwaltungen an, ob sie alte Unterlagen haben, ob wir uns die nochmal angucken können. Das ist aktuell ein großer Part von meiner Arbeit, weil man muss sich natürlich erstmal in diese ganze Geschichte einlesen. Ja, dann mit dem Erkennen und Bewerten, das ist dann eben, irgendwann erkennt man gewisse Muster oder so ist zumindest auch die Hoffnung. So ein paar Sachen erkennen wir jetzt schon, aber wir wollen natürlich auch daraus lernen, was haben die denn damals konstruiert, wie haben die gedacht, wie haben die entworfen. Und ein Ziel von meiner Forschung ist zum Beispiel rauszufinden, wie konnten damals die Bauingenieure so schlanke Spannbetonbrücken bauen, wie wir das heutzutage gar nicht mehr machen würden. Und können wir das vielleicht auch heute wieder so machen? Genau, und ja, erhalten und entwickeln, das ist jetzt im Rahmen von unserem Teilprojekt gar nicht so sehr der große Fokus, aber andere Projekte beschäftigen sich zum Beispiel damit, wie kann ich Monitoring-Methoden entwickeln, mit denen ich diese teilweise sehr komplexen Bauwerke auch untersuchen kann. Also da gibt es zum Beispiel ein Teilprojekt, die beschäftigen sich mit den Hochöfen und der Kokerei in den alten Tagebauregionen und wie man diese erhalten kann. Das sind ja unglaublich große Bauwerke. Teilweise ist das gar nicht sicher, da überall zu stehen. Da könnten Teile herabfallen und so weiter. Die untersuchen jetzt mit Drohnen, ob sie dort Veränderungen feststellen können. Also ganz interessante Projekte, die sich darum kümmern, diesen Bestand zu erhalten.
Apropos Bestand erhalten. Viele kennen das ja, gerade auch in Städten oder in Dörfern, da gibt's ja doch dieses eine Haus oder dieses eine Gebäude, was einfach von der Fassade her ja richtig hässlich ausschaut und auch dieses Stadtbild irgendwie, ja, verzerrt und auch nicht hübsch darstellt. Und viele sagen, naja, warum kann man das nicht einfach abreißen oder irgendwie was Neues hinbauen oder hinstellen oder vielleicht irgendwie erneuern? Und dann kommt dann oft die Gemeinde her und sagen, ja, geht nicht. Denkmalschutz. Also das Thema Denkmalschutz ist gerade in Deutschland, ist meine Wahrnehmung, gerade unter der Bevölkerung sehr unpopulär. Wie siehst denn du das ganze Thema? Weil du siehst es wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive.
Naja, das kennen wir ja auch gerade bei den Spannbetonbrücken. Die sind jetzt nicht die beliebtesten in der Öffentlichkeit. Sei es jetzt aufgrund der Optik, dass man es nicht schön findet oder weil teilweise die Brücken in einem schlechten Zustand sind. Aber natürlich ist es wichtig, auch solche Bauwerke zu erhalten. Zumindest ist das meine Auffassung. Denn in diesen Bauwerken steckt eine riesengroße Geschichte. Also sozusagen in dem Entwurfsprozess, wie haben die Menschen damals dieses Bauwerk sich ausgedacht, aber dann auch in dem Bauwerk selbst, wie hat es sich über die Jahre verändert? Wo sind Schäden entstanden? Wie wurde mit diesen Schäden umgegangen? Erzählt das Bauwerk vielleicht auch etwas über die umliegende Gegend? All sowas, da denkt man ja vielleicht erstmal gar nicht dran, wenn man so eine graue Betonbrücke sieht. Aber vieles kann man eben daraus dann ablesen. Und ich meine, man kann ja mal überlegen, wir kennen ja auch alle diese Plattenbauten und häufig ist ja da der Wunsch dann, ach, abreißen, das sieht hässlich aus. Aber alleine schon mal überlegen, was das für eine Bedeutung damals in der Zeit hatte, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, also sowohl die Plattenbauten als auch die Brücken. Das wäre ohne solche damals innovativen Technologien überhaupt gar nicht gegangen, in diesem rasanten Tempo und dann auch diesen wirtschaftlichen Aufschwung herbeizuführen. Also das hat eine unglaubliche Bedeutung und ich finde, das ist dieser Bedeutung mal angemessen, dass man dann auch zumindest ein paar prägende Beispiele erhält, ne? Möglichst im Originalzustand oder halt genau versucht, das so gut wie möglich zu erhalten.
Also vor allem auch diese Geschichte der Entstehung, also auch der Entwicklung über die, sagen wir mal, Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte hinweg eines Bauwerks zu erhalten. Okay.
Genau.
Du hast dich ja auch aktuell dem Bereich Bautechnikgeschichte verschrieben. Ja, hast ja auch jetzt immer wieder stark betont. Was reizt dich denn da besonders an diesem Thema?
Naja, also Bautechnikgeschichte ist im Grunde genommen einfach das Forschungsfeld, was das macht, was mich begeistert. Also wir schauen uns diese Bauwerke an, diese Bestandsbauwerke, wir schauen uns die Geschichte der Entstehung an und versuchen das eben sichtbar zu machen, aufzubereiten und diese Bauwerke zu erhalten. Und von daher hat das einfach gut gematcht, dass ich jetzt in diesem Bereich gelandet bin.
Was wäre denn für dieses Publikum hier in diesem Podcast denn so deine spannendsten Erkenntnisse, die du hier gerne mit uns teilen könntest?
Naja, vielleicht könnte ich da mal zu einem Beispiel was erzählen. Und zwar waren jetzt vor kurzem mein Kollege und ich in Berlin und haben uns dort die Dischinger Brücke angeschaut. Die kennt man jetzt erstmal nicht, wenn man so irgendwo herkommt in Deutschland. Und selbst die Spandauer, also mein Bruder wohnt in Spandau, der kannte die Brücke auch nicht. Obwohl es wirklich eine ganz außergewöhnliche Brücke ist, die dort über die Havel geht. Die wurde von 1955 bis 56 gebaut, also gar nicht so lang nach dem Krieg, und ist eine sehr weit gespannte Rahmenbrücke und ist also für diese damaligen Verhältnisse ist das, selbst für heutige Verhältnisse ist das immer noch sehr weit gespannt, sehr schlank, und die Besonderheit, die da drin liegt, ist im Grunde genommen, dass es ein sogenannter gelenkloser Rahmen ist. Also so hat es damals der Entwurfsingenieur genannt, und wir kennen das halt heutzutage als integrale Bauweise. Also klar gab es auch vorher schon integrale Bauwerke, aber im Spannbetonbau, das mit der Ausnutzung dieser Spannbetonvorteile, ist das halt in dieser Brücke zu einem Höhepunkt gekommen. Und diese Brücke vereint ganz viele Entwicklungen, die man beobachten kann im Spannbetonbrückenbau. Also wir haben da einerseits die Entwicklung der Spannverfahren. Dort, also die Brücke wurde von Dückerhoff und Wiedmann gebaut, eine der damals größten Baufirmen überhaupt. Die haben ein Spannverfahren entwickelt, das Dividag-Einzelstab-Spannglied, und auch patentieren lassen. Und da gibt's so ein bisschen diesen Clou, es ist eine Gewindestange mit einem, ich sag mal, nicht hochfesten, sondern eher mittelfesten Stahl. Aber diese Gewindestange kann ich eben durch dieses Gewinde auch mit Muttern festspannen und dabei die Vorspannkraft sehr genau einstellen. Das heißt, ich kann sie schlupffrei verankern, was bei anderen Verfahren teilweise nicht der Fall ist. Und ich kann mit Muffen diese Spannstangen immer beliebig verlängern. Es sind also drei Meter lange Stangen. Und ich kann immer wieder noch eine neue Stange dran klemmen mit einer Muffe und dadurch beliebig das verlängern. Dieses Verfahren kam 1949 zum ersten Mal zum Einsatz. Also gar nicht so lange davor und auch gar nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde halt eben ganz viel entwickelt. Und in der Dischinger Brücke haben sie eben dieses Verfahren genutzt, um dann im Freivorbau eine Spannbetonbrücke zu errichten. Auch das wurde schon vorher mal gemacht. Da gibt es die Lahnbrücke in Balduinstein von 1950, wo das zuerst auch von der Firma Dückerhoff und Wiedmann gemacht wurde. Aber da kommt eben genau dieser Clou von dem Spannverfahren zum Tragen, dass dort diese Spannstangen aneinander gekoppelt wurden und dadurch der Freivorbau im Spannbetonbrückenbau möglich wurde. Also das war damals im Massivbau undenkbar und durch dieses Spannverfahren wurde es eben ermöglicht. Da sehen wir also, dass das Spannverfahren eine Auswirkung auch auf das Bauverfahren hat. Und das Spannverfahren hat auch eine Auswirkung auf die sogenannte Brückentypologie, also auf die Geometrie, auf die Form und das Tragwerk, mit diesem gelenklosen Rahmen. Und zwar kam der Ingenieur damals, Finsterwalder, auf die Idee, man könnte ja von diesem Rahmen diese eigentlich sehr steifen Rahmenstiele auflösen in eine Zug- und Druckstrebe und das eben durch den Spannbeton in sehr kleinen, sehr schmalen Querschnitten. Also nur so zum Vergleich, diese Brücke steht auf einer Druckstrebe, die ist 80 cm dick und einer Zugstrebe, die ist 40 cm dick. Und das ist dann, das sind quasi so zwei Scheiben, die da stehen und darauf steht die ganze Brücke, die fast 100 Meter lang spannt. Also das ist natürlich beachtlich und es war nur durch den Spannbeton möglich, dass man eben solche schmalen Querschnitte erreichen konnte. Und der Effekt dabei ist natürlich, dass wenn sich das Bauwerk jetzt beispielsweise durch Temperatur verformt, dass diese Stützen durch Biegung sich mitbewegen können. Und man spart sich dadurch eben aufwendige Lagerkonstruktionen, die sonst bei so einem Zweigelenkrahmen nötig wären. Dadurch konnten sie die Brücke schneller bauen und die Brücke ist insgesamt auch dauerhafter. So war zumindest die Idee, ne? Ja, und auch diese Bauweise wurde schon vorher eingesetzt, 1949 bis 50 bei der Gänstorbrücke in Ulm. Und ja, in der Düschinger Brücke wurden jetzt diese ganzen Entwicklungen zur Vollendung geführt und zusammengeführt, so dass jetzt da wirklich von diesem Typ die längste Brücke und die schlankste Brücke steht, mit einer heute wirklich undenkbaren Schlankheit von 1/67. Also das ist im Spannbetonbrückenbau völlig undenkbar heutzutage. So ein schlanker Querschnitt bei fast 100 Meter Spannweite haben wir da 1,40 Meter Dicke des Überbaus. Und da stellt man sich natürlich jetzt schon die Frage, wie haben die das denn eigentlich damals gemacht? Können wir das wieder machen? Und da erlaubt uns jetzt diese Brücke einen ganz, ganz tollen Einblick, weil nämlich 25 Jahre später noch eine zweite Brücke daneben gebaut wurde, die fast genauso aussieht. Also von außen erkennt man das gar nicht so richtig. Aber die, die sie dann hinterher dran gebaut haben, die ist 50 Zentimeter dicker im Scheitel. Und wenn man dann genau hinguckt in die Pläne, dann hat sie auch ein anderes Tragwerk. Also da haben sie das nicht gemacht mit diesen aufgelösten Rahmenstielen und doch wieder einen steifen Zweigelenkrahmen gemacht. Und auch vom Bauverfahren haben sie sich wieder umentschieden. Statt diesen Freivorbau zu nutzen, haben sie einen Traggerüst gebaut und dann auf dem Traggerüst diese ganze Brücke gebaut. Und sie haben auch noch ein anderes Spannverfahren benutzt. Also auch wieder, die Firma hat ihr Spannverfahren weiterentwickelt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum? Und da kann man im Grunde genommen jetzt erstmal nur mutmaßen. Aber durch diese Quellenarbeit, durch verschiedene, dadurch, dass wir das im Kontext setzen, was die Ingenieure damals publiziert haben und auch was wir heutzutage über bestimmte Bauwerke wissen, können wir eigentlich eine Erkenntnis gewinnen, warum ein anderes Tragwerk zum Beispiel genutzt wurde. Und also du merkst so diese Detektivarbeit, das ist natürlich total faszinierend. Und vielleicht kann man dabei noch das eine oder andere über Fehler oder auch Schäden lernen, Probleme, die damals entstanden, die uns dann heute auch weiterhelfen. Man sagt ja immer, wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie wieder zu wiederholen. Und das ist ja definitiv beim Bauen auch der Fall. Also wir müssen unbedingt dieses Wissen von damals auch bewahren.
Ja, faszinierend. Aus der Geschichte kann man extrem viel lernen. 100%. Gerade im Bauwesen immer dann, wenn es natürlich auch häufig zu Katastrophen oder auch Einstürzen führt, was dann immer so dann auch in der öffentlichen Wahrnehmung, erst dann wird der Fokus auf das Bauwesen gelenkt, nur wenn etwas passiert. Leider ist das so, aber dass man daraus auch sehr viel lernen kann und dann natürlich auch gewisse Maßnahmen getroffen werden. Das gehört halt auch dazu. Und deswegen aus der Geschichte lernen ist sehr wichtig, definitiv. Apropos öffentliche Wahrnehmung. Denkmalschutz ist ja das eine. Aber was denkst du denn? Wie steht denn die Öffentlichkeit zum Thema historische Bauwerke der Moderne und aber auch deren Erhaltung?
Na, grundsätzlich ist es so, dass erstmal vielen gar nicht bewusst ist, was dort für Schätze in den Städten und auch mitten auf dem Land rumstehen. Und solange es niemandem bewusst ist, dass das ein Schatz ist, kann man den gar nicht erhalten. Und jetzt haben wir bei den Spannbetonbrücken so ein bisschen einen Sonderfall, dass nicht nur das nicht bekannt ist, sondern auch bei den Brücken, die man kennt, diese so ein negatives Image haben. Also man spricht ja, oder die Presse spricht ja ab und zu mal von den Bröselbrücken, nur das mal als Stichwort zu nennen. Oder ich hatte auch letztens gehört, dass jemand Spannbetonbau oder Spannbetonbrückenbau als gescheiterte Bauweise bezeichnet hat. Und das sind natürlich wirklich sehr, sehr deutliche Konnotationen, die da mitschwingen. Dabei muss man eigentlich sagen, im Gegenteil, das ist eine sehr erfolgreiche Bauweise und wird ja auch heutzutage immer noch sehr viel eingesetzt. Und warum ist das so? Weil wir natürlich aus den Fehlern gelernt haben. Ja, also wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, wir bauen immer wieder so, wie das vor teilweise jetzt 70 Jahren gemacht wurde, sondern es sind Fehler passiert. Das ist vollkommen normal. Das ist im Stahlbrückenbau übrigens auch der Fall. Und überall wird aus Fehlern gelernt. Das ist ja eine ganz klassische Sache, dass wir auch als Bauingenieure immer schlauer werden wollen. Genau, also von daher finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass das so ein negatives Image hat, weil wir heutzutage ganz viel besser machen. Aber vielleicht können wir ja auch aus der Vergangenheit noch so ein paar Punkte mitnehmen, was zum Beispiel die Materialsparsamkeit angeht. Das wird ja in Zukunft gerade durch die Gedanken zur Nachhaltigkeit immer wichtigeres Thema. Also ja, vielleicht noch zu, warum jetzt diese Brücken besonders wichtig sind. Ich habe das ja am Anfang schon mal erwähnt, dass es eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Dieser ganze Aufschwung in den Nachkriegsjahren, das wäre nicht möglich gewesen ohne Spannbeton. Auch dann später dieser Infrastrukturaufbau, das alles, worauf jetzt unsere Gesellschaft fußt, da steht ganz viel auf der Basis von Spannbetonbrücken. Also es gibt ja immer diese verschiedenen Denkmalkriterien. Es ist auch bautechnisch natürlich sehr interessant. Es ist eine bedeutsame Technologie, die weiter verwendet wird heute. Dann ist es stadtbildprägend. Jeder, der mal in Dresden war, bevor die Carola-Brücke eingestürzt ist, der weiß, wie sehr sich diese Carola-Brücke ins Stadtbild eingefügt hat. Sie hat sich zwar zurückgenommen, aber war auch gleichzeitig ein prominentes Beispiel für einen sehr schlanken Brückenbau. Und da sieht man jetzt an den Diskussionen, die jetzt für den Ersatzneubau folgen, sieht man, dass es auch die Leute sehr beschäftigt, wie die Brücke das Stadtbild prägt. Und letztendlich gehört natürlich auch dazu der künstlerische Wert von einer Brücke. Darüber lässt sich ja bekanntermaßen streiten. Aber ich sag mal, wer schon mal die Fotografien von Dietsch Lely gesehen hat, also er hat ganz viele Brücken und Ingenieurbauwerke fotografiert, der wird auch als Nicht-Ingenieur vielleicht diese Ästhetik des Stahlbetonbrückenbaus oder Spannbetonbrückenbaus verstehen. Ne?
Absolut. Ist halt insoweit ein sehr spannendes Thema, weil, wie es schon vorher ein bisschen erwähnt, wann stehen denn die Leute im Bauwesen im Mittelpunkt? Meistens, wenn irgendwas schief geht, Beispiel Carola-Brücke. Und dann wird dem ganzen Thema eine viel größere Bedeutung geschenkt, was er eigentlich durch so eine Katastrophe ja nicht sein sollte, weil alles, was wir als Arbeit verrichten, bedarf ja eigentlich schon einer großen Bewunderung, weil Brücken verbinden, tolle Gebäude entstehen, vor allem mit den Materialien, aber auch der Entwicklung von den Bautechnologien, also wie wir jetzt bauen und wie damals gebaut wurde, hat es ja auch schon extrem Fortschritt gegeben und das bedarf meiner Meinung nach eine viel größere Anerkennung, gerade im Bauwesen, was wir Leute hier jeden Tag verrichten.
Ja, na klar. Aber natürlich auch diese ganze Arbeit, die da reinfließt, die Bauwerke zu erhalten, ne? Aber letztendlich, das ist einfach so ein Ding bei uns Ingenieuren. Wir sind da nicht vielleicht nicht selbstbewusst genug dazu oder nicht so öffentlichkeitsscheu, dass wir eben uns nicht in den Vordergrund stellen. Ne? Gerade im Hochbau ist ja meistens dann der einzig genannte der Architekt. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen Bescheidenheit. Ja, ein bisschen schade eigentlich, weil es ja faszinierende Geschichten dahinter stecken. Ne?
100% und diese Geschichte möchte ich auch noch erzählen. Während der Architekt für das Bauwerk noch gefeiert wird, ist der Bauingenieur schon dran, noch schon das nächste zu planen und ist gefühlt immer im Hintergrund. Und mein ehemaliger Massivbauprofessor hat gesagt, wenn ihr fertig ausgebildete Ingenieure seid, dann müsst ihr es schaffen, euch zu verkaufen. Eure Projekte, eure Visionen, eure Ideen, aber euch selber müsst ihr es schaffen, zu verkaufen. Wir können nicht immer nur in dieser Technikwelt leben und durch unsere Technik überzeugen, sondern wir müssen auch uns selber verkaufen können. Und das gehört auch für einen Ingenieur dazu.
Ja, absolut. Also interessanterweise kann man das auch wieder ganz toll ablesen an der Geschichte, weil welches sind denn die erfolgreichen Verfahren gewesen? Also Dückauf und Wittmann, das Verfahren gibt es heutzutage immer noch. Oder auch welche haben die meisten Brücken gebaut? Ne? Am Ende sind das die Ingenieure, die sich sehr gut vermarktet haben. Also meinetwegen Fritz Leonhard war so ein Beispiel, der auch sehr viel, ich sag mal, Politik gemacht hat als Ingenieur. Also man sieht es daran, dass er halt sehr erfolgreich war und das Ingenieurbüro gibt es natürlich ja auch heute noch.
Ja, jetzt mal eine persönliche Frage hinsichtlich der Entwicklung des Bauwesens im Allgemeinen. Gibt's gewisse Herausforderungen? Oder allgemein, wie siehst du denn die Zukunft des Bauwesens im Allgemeinen?
Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage. Ich sag mal, im Brückenbau müssen wir in Zukunft einen guten Mix fahren zwischen, wir können nicht alle Brücken erhalten, wir müssen auch Ersatzneubauten bauen, aber wir die Methodiken, wie wir Brücken erhalten können, entwickeln sich stetig weiter. Und die Wichtigkeit des Erhalts, die wird immer mehr geschätzt. Und deswegen wird auch in Zukunft hoffentlich immer mehr Brücken erhalten. Und ich sehe es so, es ist ganz wichtig, da schon frühzeitig und kontinuierlich in den Erhalt, also da Geld für auszugeben und diese Erhaltungsmaßnahmen ganz kontinuierlich durchzuführen, anstatt halt immer drauf zu warten bis kurz vor 12 und dann das Bauwerk komplett schließen und neu bauen. Und man sieht es jetzt am Bestand zum Beispiel der Brücken im Rahmen der Bundesfernstraßen, dass sich jetzt über die letzten Jahre der Zustand deutlich verbessert hat. Und das ist, denke ich, auch auf diesen Strategiewechsel mit zurückzuführen, dass eben mehr Geld in diesen Erhalt gesetzt wird. Und ja, natürlich werden auch Brücken abgerissen und neu gebaut. Das gehört auch dazu. Aber eben dieser Strategiewechsel, früh schon Geld ausgeben für den Erhalt, das lohnt sich auch finanziell. Und natürlich, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass das auch ökologisch sinnvoll ist. Genau.
Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, dass ich für das Bauingenieurstudium werbe, ja, zumal wir jetzt auch zumindest sagen, dass einige Studien und auch Statistiken die Anzahl der Bauingenieurstudenten weniger wird, beziehungsweise jetzt eher gleichbleibend ist. Wir wollen das natürlich in Zukunft weiter in die Höhe treiben, deswegen appelliere ich immer an jeden, der diesen Podcast hört, hey, nutzt diese Chance und studiert einen Studiengang, der wirklich etwas Schöpferisches in der Zukunft ermöglicht, Bauwerke, Gebäude, Brücken. Und daher vielleicht auch mal eine Frage an dich. Was würdest du denn angehenden Ingenieurinnen, Ingenieuren oder vielleicht auch Studierenden noch mit auf den Weg geben?
Also erstmal würde ich deine Aussage unterstreichen und sagen, ja, studiert Bauingenieurwesen, wenn ihr euch vielleicht auch nicht ganz sicher seid. Es ist ein so unglaublich vielfältiges Studium und dann später ja auch der Beruf. Das hätte ich mir am Anfang des Studiums überhaupt gar nicht träumen lassen können, was ich am Ende jetzt mache und mit welchen Dingen ich mich tagtäglich beschäftige. Und das ist total faszinierend. Also einerseits das Schöpferische, auch, aber wir haben einen riesen Hebel in der Hand für den Klimaschutz. Das müssen wir nicht vergessen. Und also das lohnt sich auf jeden Fall, deswegen das zu studieren. Und ja, wenn ihr es dann studiert, ich würde sagen, nehmt euch Zeit. Das wollen jetzt vielleicht die Unirektoren nicht unbedingt so gerne hören, aber ich kann sagen, lieber mal ein bisschen Zeit nehmen, auch wirklich diese Inhalte von den Vorlesungen zu verstehen, auch mal selber die Berechnungsformeln mal in die Hand zu nehmen und mal ein Bauwerk zu rechnen. Einfach die Methoden, die man dort lernt, selber anwenden. Da lernt man am meisten und vor allem auch sich zu vernetzen. Also sei es jetzt wirklich nur mit den direkten Kommilitonen, von denen man sich dann ab und zu mal die Unterlagen besorgen kann, aber auch einfach auch über die Jahrgänge mit verschiedenen Disziplinen, dass man auch mal mit den Architekten spricht. Die sind ja auch nicht böse oder so. Ja, ein großes Netzwerk sich aufbauen, weil das ist am Ende super wertvoll.
Ganz genau, Netzwerk, Community und die Baubranche, die kennt sich untereinander. Die Unternehmen kennen sich untereinander, die Leute kennen sich untereinander. Also wenn man in gewissen Seminaren, Konferenzen teilnimmt mit anderen Ingenieuren, dann kennt man sich untereinander. Es ist sehr leicht, sich dann auch sich ein gewisses Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und auch dann Wissen miteinander auszutauschen.
Ganz richtig, ja.
Sehr schön. Johannes, kommen wir zum Endspurt. Ich stelle immer am Ende des Podcasts die eine Frage nach dem Lieblingsbauwerk und ich habe bei dir schon so eine Vermutung, was das für eine Art von Bauwerk sein könnte, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Von dem her, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Schauen wir mal, ob ich dich überraschen kann. Also mein Lieblingsbauwerk ist jetzt nicht die Dischinger Brücke, sondern die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg. Und es hat für mich einfach auch eine persönliche Bedeutung. Meine Familie kommt aus der Region Rendsburg und ich weiß noch, dass ich als Kind mit meinem Opa da ganz häufig spazieren gegangen bin und wir da immer uns was angeguckt haben, wie hält das? Und ich weiß auch, dass ich noch einmal mit meinem Opa oben auf die Brücke raufgegangen bin im Rahmen von einer Führung. Da war ich noch irgendwie in der Grundschule oder so und ich hatte einen riesen Schiss, dass ich da irgendwie runterfalle durch das Gitter oder so. Aber das hat mich total, total fasziniert. Also diese schiere Größe von dem Bauwerk und dieses Bauwerk ist halt eben auch schon über 100 Jahre alt und steht noch wie eh und je da. Auch wenn es eine Stahlbrücke ist, da muss ich jetzt natürlich als Massivbauer, hätte ich eigentlich eine Massivbrücke nehmen sollen, aber für mich hat es einen persönlichen Bezug, ne?
Okay, ja, man drücke dir ein Auge zu und ich war mit meiner Vermutung richtig. Also ich bin davon ausgegangen, dass es eine Brücke sein wird. Von denen her.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Alles klar. Johannes, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich für deine Zeit hier beim Blueball Podcast bedanken. Hat mich sehr gefreut, war eine super spannende Folge und dann wünsche ich dir auch für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg bei deinen Projekten, auch bei deiner Forschung. Finde ich super und mach's gut.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.